Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
Sim, 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 Simon.
Herzlich willkommen zu Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich einen der derzeit populärsten Bodybuilding-Trainer und Wettkampfvorbereiter im deutschsprachigen Raum, Stefan Kienzel aus Österreich. Stefan ist sehr bekannt dafür, dass er die Athleten immer auf den Punkt bringt. Er betreut eine große Riege an Profis und Amateuren, die derzeit erfolgreich durch Bodybuilding-Wettkämpfe gehen und sich hervorragend platzieren. Ich freue mich auf eine interessante Episode mit Stefan Kienzel, Ansichten und Einsichten eines sehr arrivierten und reflektierten Menschen. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen, Stefan Kienzel aus Wien via TriCast, Boss of Outlaw. Ich begrüße dich bei Stronger Than You.
Willkommen an alle, die zuhören. Willkommen, Olaf, und ich freue mich sehr, dass ich hier bin.
Das ist mir ein großes Vergnügen. Du bist nicht nur persönlicher Wunschgast von mir, sondern von einigen anderen auch noch, die gesagt haben, Mensch, lad doch mal den Stefan Kienzel ein. Hängt natürlich auch mit deiner momentanen Popularität zusammen.
Du ich denke, wird darauf zurückzuführen sein.
Ja, du bist natürlich als Wettkampfvorbereiter und ausgewiesener Bodybuilding-Fachmann bekannt. Hinzu noch deine Aktivität für VarioRed, also wo viele innovative Sachen einfließen. Und in der heutigen Episode soll es darum gehen, dass wir zum einen dich mal auch als Person, als Mensch etwas näher vorstellen. Natürlich nur die Dinge, die du sagen möchtest. Aber natürlich auch hier die berühmten Fachthemen. Allerdings kann ich dich schon beruhigen, ich werde dir nicht die 126. Frage zum Thema Kreatin stellen. Das wird es heute nicht geben.
Aber das kann man auch ganz schnell kurz beantworten. Ist eine wunderbare Sache.
Ja. Das machen wir vielleicht am Ende. Das sehen wir uns fürs Ende auf. Ja, Stefan, Jahrgang 81.
Ja, so ist es.
Ausgewiesener Bodybuilding-Fachmann, bekannt als Wettkampf-Coach, Wettkampf-Vorbereiter für Amateure und Profis. Wie bist du in diese Schiene da reingekommen?
Weil das ist eigentlich ein wirklich langer Weg und ich hole ein bisschen aus. Es ist so, ich war generell immer ein Mensch der Extreme. Das zieht sich durch mein Leben seit dem Tag meiner Geburt eigentlich. Ich habe alles, was ich gemacht habe, immer mit riesengroßer Leidenschaft gemacht. Wurscht, ob ich Talent dafür gehabt habe oder nicht. Wenn mich irgendwas gepackt hat, dann hat es mich halt gepackt und ich habe das immer bis zum Extremen vorangetrieben. Und das war so, ich habe in meinem Leben eigentlich immer sportliche Episoden gehabt, klassisch österreichisch natürlich Skifahren, später dann Snowboarden, dann bin ich eigentlich in den Ausdauersport gewechselt und bin Mountainbike gefahren, Austria Cup, Cross Country und Parallelslalom, das eigentlich alles immer mehr schlecht als recht, aber mit wirklich guter Leidenschaft, also es hat mir immer Spaß gemacht. Meine zweite große Leidenschaft ist Musik, das begleitet mich mein ganzes Leben und dann hat es eine sehr musikalisch intensive Zeit gegeben, wo der Sport vollkommen nach hinten gegangen ist und wie so üblich, wenn du ein Ausdauersportler warst und halt klassische Ausdauersportlerstruktur gehabt hast, dann nicht mehr 500 Kilometer mit dem Radl fährst in der Woche, sondern halt im Proberaum bist mit Pizza, Bier, Wein, Weib und Gesang, wirst Blat. Also Blat ist auf Österreichisch die Bezeichnung für Fett, eher so eine Liebebezeichnung und ich war halt Blat. Und mir hat mein Bruder dann, wie alt war ich da? Ich glaube 21 oder 22, eine Karte fürs Fitnessstudio geschenkt zu Weihnachten, weil er gesagt hat, irgendwie ist das nicht so leib und du solltest da mal was tun für dich. Ich habe damals schon Medizin studiert. Und bin dann ins Gym gegangen und habe irgendwie gemerkt, für Bewegungsablauf und für Training habe ich Talent. Das war irgendwie so das erste Aha-Erlebnis. Das heißt, ich habe mir irrsinnig leicht getan, Bewegungsmuster korrekt und gut auch anatomisch richtig auszuführen für meine Anatomie. Das Wissen war ja aufgrund des Medizinstudiums da. Das Wissen über Ernährung und dergleichen habe ich mir relativ schnell angeeignet. Und so habe ich mit irrsinnigem Ehrgeiz und Eifer von Jänner, also zu Weihnachten habe ich die Karten gekriegt, bis April einmal von 110 auf 68 Kilo abgenommen. Es ist recht zügig gegangen. Ich habe halt einfach meine 2-3 Stunden Cardio am Tag gemacht. Das klingt jetzt ein bisschen verrückt, aber das war so. Und habe halt Krafttraining gemacht parallel. Ich habe innerhalb von 2 Monaten 100 Kilo gebeugt, 100 Kilo gehoben, in einer wunderbaren Ausführung. Das heißt, es war ein gewisses Talent da. Ich bin dann eineinhalb Jahre später zum ersten Mal gestartet, mit 79 Kilo. Hab damals dann schon Streifen im Gluteus gehabt, weil wie gesagt, alles, was ich mache, mache ich irgendwie ordentlich, aber halt nicht wirklich viel Muskeln gehabt. Dann hat sich lustigerweise herausgestellt, dass ich eine komplett abgerissene Brust schon vorher hatte. Das ist einmal beim Radunfall, ist mir Brust abgerissen, Schulter gebrochen, Schlüsselbein gebrochen. Da ist nur nie wer draufgekommen, weil damals halt alles blau war und dass der Pectoralis abgerissen ist bei diesem Totalschaden, sind sie im Krankenhaus nicht draufgekommen. Das heißt, ich habe dann beim ersten Wettkampf schon einmal gesehen, alles mit der Symmetrie ist jetzt nicht so das, wo ich das unmittelbare Talent habe. Dann habe ich auch noch langgestreckte Muskeln gehabt. Ich war zwar ultra hart, aber jetzt nicht sehr massig. Mir hat es trotzdem unglaublichen Spaß gemacht. Ein Jahr später bin ich dann mit 10 Kilo mehr wieder auf der Bühne gestanden. Also das hat grundsätzlich schon ganz gut funktioniert, aber ich habe gesehen, dass ich mit meiner Symmetrie und mit meiner Optik auch bei starkem Ehrgeiz und Perfektionswahn nicht das erreichen werde oder nicht das erreichen kann, was immer so als Erfolg darstelle. Dazu sind die gesundheitlichen Probleme bei mir noch dazukommen. Ich habe Colitis ulcerosa, das ist eine Autoimmunerkrankung des Verdauungstrakts, wo man in geregelten Abständen meistens Stress induziert, ich sage jetzt einmal ganz unverblümt, seinen eigenen Darm auskackt. Also eine eher ungute Sache für einen Bodybuilder, wo es um Nährstoffresorption geht. Und es hat auch das Zunehmen und den Masseaufbau in weiterer Folge halt schwer gemacht, sodass ich mich auch mit Zureden meiner Frau, die da damals vollkommen recht gehabt hat, gesagt hat, du, der Wettkampfsport, das ist jetzt nicht das, wo du danach streben solltest, weil das gesundheitlich die Kosten-Nutzen-Rechnung halt nicht sehr zusammengeht. Ich habe aber damals schon gesehen, dass ich, das war 2006, ein recht gutes Talent gehabt habe, 2006, Leute zu führen und sie zu ihrem persönlichen Maximum zu bringen. Und das habe ich damals dann angefangen mit Freunden und habe halt so die ersten Projekte mit Athleten aus der Umgebung gehabt, die ich gecoacht habe und denen ich geholfen habe. Und das hat dann eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Das Business ist dann immer größer geworden und es sind immer mehr Athleten dazukommen. Die ersten Staatsmeisterschaftstitel, die ersten Weltmeisterschaftstitel dann im Jahr 2011. Und ist immer mehr gewachsen. Ich selbst habe für mich damals entschieden, dass der Wettkampfsport nicht das ist, was ich für meine Person weitermachen möchte. Zweiter Grund ist, ich bin überzeugt davon, dass man sich im Leben nur auf eine begrenzte Sache hundertprozentig fokussieren kann. Und ich glaube, dass es schwierig ist, es mag möglich sein, aber ich glaube grundsätzlich, dass es schwierig ist, sich hundertprozentig als Coach hinzugehen und gleichzeitig Athlet 100% zu sein. Also ich glaube schon, dass das eine schwierige Komponente ist. Und da bei mir die Leidenschaft fürs Coaching so ungebrochen da war und natürlich, sage ich jetzt ganz direkt, mir auch mehr Befriedigung gegeben hat in Form von Erfolgen und dergleichen, war für mich der Weg mehr oder weniger vorherbestimmt. Ich habe dann 2013 noch einmal einen Ausflug auf die Bühne gemacht, um einfach mal zu schauen, was geht noch. War dann aber auch problematisch, weil wir draufgekommen sind, dass mir irgendwann einmal meine Wirbelsäule gebrochen ist, durch welche Aktion auch immer, keine Ahnung, auf alle Fälle aber gebrochene Wirbelsäule, die es mir dann auch schwer gemacht hat, Beine zu trainieren, weil da hinten alles irgendwie schief ist. Und dann habe ich für mich diese Karriere tatsächlich auch mit diesem einmaligen Ausflug dann noch einmal tatsächlich beendet und habe mich zu 100% dem Coaching verschrieben. Und das mache ich jetzt mehr oder weniger seit 2011, würde ich sagen. Mein Unternehmen habe ich als Therapieunternehmen 2009 gegründet, aber aus 2011 ist Coaching sicher das, was meine Haupteinnahmequelle ist.
Beim Tanken, Geld sparen oder Punkte sammeln? Entscheiden Sie selbst. Jetzt neu bei Shell. Als Club Smart Mitglied können Sie exklusiv auswählen, ob Sie 2 Cent pro Liter sparen oder 2 Shell Club Smart Punkte pro Liter sammeln möchten. Gilt nur bei Tankung von Shell Fuel Safe Kraftstoffen, Benzin und Diesel an allen teilnehmenden Shell Stationen in Deutschland. Ganz einfach die Shell App laden und registrieren. Die Standardeinstellung ist Punkte sammeln, die Wahleinstellung ist der Rabatt. Tankkartenkunden erhalten immer Punkte. Mehr Informationen auf shell.de/rabatte-erhalten.
Ja, das sind ja immerhin schon über 10 Jahre und ich meine, das sind Erfahrungswerte, die man sammelt als Wettkampfcoach. Du weißt, ich bin ja in dem Bereich auch selber aktiv. Mhm. Will dir mal einer Sache hundertprozentig beipflichten, also Coach und Athlet in einem ist sehr schwierig, auch wenn es momentan unglaublich populär zu sein scheint. Denn jeder, der auf der Bühne ist oder war, der ist auch gleichzeitig Coach. Ohne sich vielleicht auch darüber wirklich im Klaren zu sein, was es bedeutet, mehrere Athleten und die noch dazu komplett vorzubereiten. Und ich habe auch dieselbe Erfahrung gemacht wie du. Also es ist so, dass ich schon auch hin und wieder mal antrete, aber das picke ich mir dann wirklich tatsächlich raus und habe nach Möglichkeit keine oder allerhöchstens eine Athletin oder einen Athleten mit am Start, weil das geht nicht gut. Man kann sich nicht gleichermaßen konzentrieren. Gerade die letzten Tage, Entschuldigung, sind als Athlet sehr schwierig, was automatisch inkludiert, dass es für die Athleten, die du vorbereitest, genauso ist. Und dann musst du dich auch voll auf sie konzentrieren. Ob das das Posing ist, ob das die berühmten Entlade- und Ladegeschichten sind und das ganze Programm natürlich auch allein die mentale Ebene für deine Jungs und deine Mädchen dann da zu sein als Trainer, ja, da ist oft der Zuspruch, der persönliche, ist ja viel wichtiger, als jetzt zu sagen, jetzt isst man noch anderthalb Reiswaffeln mit Pflaumenmus, ne? Das ist dann sicherlich eine Sache, die eine große Bedeutung hat und Erfahrung. Über 10 Jahre ist durch nichts zu ersetzen. Nicht umsonst haben deine Athletinnen und Athleten maximalen Erfolg. Ja? Das kann man nicht anders sagen. Was ist aktuell? Wer ist im Moment am vielversprechendsten? Wo siehst du eine Möglichkeit nach einer Pro-Card?
Nach einer Pro-Card? Da gibt's viele. Aber der René Borowka sicher in der 90 Kilogramm, in der 90er Klasse, der voriges Jahr schon 2 erste Plätze gehabt hat bei Pro Qualifiern, allerdings im Gesamtsiegerstechen immer unterlegen ist. Der Lena Hari aus Österreich auch, der in der 100er dasselbe auf alle Fälle auch schaffen kann, der ihm schon jetzt 2 Jahre hindurch immer 2., 3. bei Pro Qualifiern war. Die Christina Brunauer in der Bikini-Klasse, die das Beste zeigt dazu, hat dann aus der Wellness-Klasse aus Deutschland die Lisa Maiswinkel, die eine großartige Athletin ist, wirklich, wirklich, wirklich unglaublich und in der neu geschaffenen Wellness-Klasse ein abartiges Potenzial da mitbringt. Die Katrin Gutmann in der Wellness-Klasse auch aus Österreich, die ein unglaubliches Potenzial hat. Dann habe ich in Argentinien einen ganz großartigen Main-Physik-Athleten in Gonzalo Goy, der ein unglaubliches Potenzial hat, auch die Pro-Card zu kriegen, obwohl das in der Main-Physik-Klasse ein bisschen eine Lotterie ist. Also da gibt's zahlreiche Athleten, die wirklich gutes Potenzial haben, das Hardcore-Bodybuilding stirbt ein bisschen aus, aber da bin ich eigentlich sehr, sehr gut gesegnet, indem ich da viele vielversprechende Jungprofis habe, die alle noch nicht einmal wirklich 30 sind in der offenen Klasse, ganz voran natürlich den Tim Budesheim, der wirklich großartige Möglichkeiten hat, vielleicht eines Tages auch auf der Olympiabühne zu stehen. Der Christian Wolski aus Polen, 27 Jahre, eine absolut begnadete Linie, der jetzt in Portugal auch mit dem Team starten wird. Der Thiago Linz aus Brasilien, der ein absolutes Massemonster ist und der Freak, wie er im Bilderbuch steht, mit dem Rücken, wie es der Yates hat, leider Gottes 2 Brustmuskelabrisse hat, die jetzt aber gut operiert sind und nicht so schlimm ausschaut, aber das hindert ihn ein bisschen, sonst würde ich den auch bei der Mr. Olympia sehen. Dann ein ganz junger Open-Class-Profi aus England, der Kuba Seelen, der mit seinem Arbeitsehrgeiz und mit seinem Eifer da ganz, ganz weit nach vorne kommen wird, wenn er so weitermacht. Und dann natürlich meine Klassik-Physik-Armada, die ich habe, mit dem Fabian Mayer, dann mit dem Urs Kaleczynski, der mit seinem Alter, mit 22 Jahren ein Potenzial hat, wo du wirklich sagst, okay, the sky is the limit. Der Klaus Drescher, der schon eine Arnold-Invitation gehabt hat, schon 2 dritte Plätze bei den Profis gehabt hat, ganz, 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 ganz großartig. Der Kevin Stütz, den man natürlich als Österreicher auch nicht vergessen darf, der aufgrund seines Knochenbaus vielleicht ein bisschen limitiert ist, aber sein Arbeitseifer und seine Liebe zum Sport hat so viel weggemacht. Unsere Reise ist ja auch schon lang. Ich betreue den Kevin jetzt seit 2013. Und davon, dass ich ihm damals gesagt habe, er wird mit seiner Struktur nie Profi werden, hat er sich echt gut und toll hochgearbeitet. Und ich bin mir sicher, ich habe da jetzt dann die Johanna Dürr als Bikini-Profi in Deutschland, die auch ganz, ganz fleißig ist, großartige Mädels, Möglichkeiten hat, dann in Brasilien meine Mainz Physik-Profi ganz vorn mit dem Diogo Montenegro, der schon viermal bei der Olympia gestanden ist, 5 Profisiege hat, die Olympia-Quali heuer schon ganz knapp mit dem 2. Platz beim Muscle Contest in Brasilien verpasst hat. In 5 Wochen ist wieder soweit und wir versuchen die Olympia-Quali zu holen. Gleich dahinter dann der Erik Wildberger, mein Physikprofi aus Brasilien, der in Wettkampfform in der Mainz-Physik 110 Kilo auf die Bühne bringt mit 1,80 Meter. Also das ist auch schwerstens beeindruckend. Der Thomas Kunz aus der Schweiz, den wir nicht vergessen dürfen, der am Wettkampf-Marathon hinter sich hat, mit auch schon einen 2. Platz in San Marino, ganz knapp dahinter, jetzt 3 Wettkämpfe in Amerika gemacht hat. Ja, es gibt einfach so, so viele großartige Athleten, wo ich die Ehre habe, mit ihnen zusammenzuarbeiten, dass es leider Gottes immer passiert, dass ich, wenn ich aufzählen muss, den einen oder anderen vergiss. Und das sei mir bitte verziehen.
Dein Hobby ist es, deine Freunde und Familie so richtig zuzutexten? Dann hat Simon Mobile, der Mobilfunkanbieter von Waschbär Simon, den perfekten Mobilfunkvertrag für dich. Denn Simon Mobile bietet satte 12 GB schon ab 8,99 € im Monat. Und wenn es ein bisschen mehr sein darf, entscheide dich doch einfach für 17 oder 27 GB im Monat. Egal was du wählst, du kannst dich jeden Monat flexibel neu entscheiden und bekommst zum Start nur für kurze Zeit nochmal ein 100 GB Geschenk obendrauf. Kündigen oder einfach mal eine Pause einlegen geht bei Simon Mobile ebenfalls monatlich ganz flexibel. Und das ist noch nicht alles, gibst du auf simonmobile.de oder in der App den Code PODCAST5 beim Vertragsabschluss ein, gibt es nochmal jeden Monat 5 GB zusätzlich on top. Nochmal der Code PODCAST5, die 5 als Zahl geschrieben. Das Angebot ist nur bis zum 5. Juni 2024 gültig, also worauf wartest du? Alle weiteren Infos gibt's auf simon.link/podcast.
Also schon eine beeindruckende Riege, die du da hast. Da ist ja auch nicht nur der eine oder andere bekannt, sondern eine ganze Menge. Allen voran dann Tim Budesheim, der ja nun schon über Team Andro und andere Kanäle sehr, sehr populär ist, auch in Deutschland, auch ob seine Erscheinung. Du hattest jetzt auch mehrfach die Classic Physik angesprochen. Was denkst du, warum die Klasse sich so einer großen Beliebtheit auch bei den Athleten erfreut?
Du meinst die Classic Physik?
Ja.
Es ist eine Klasse, die sehr, sehr schön anzuschauen ist, aber man muss dann auch bei der Realität bleiben, diese Klasse ist genetischer Krieg. Also es ist ja so, wenn man jetzt davon hergeht und den Bodybuilder kategorisieren muss oder die Genetik von Bodybuildern kategorisieren muss oder die Möglichkeiten für Bodybuilder kategorisieren muss, dann ist es schon so, dass natürlich nur ein Bruchteil der Menschen die Genetik hat, so ein Masseniveau, wie es für einen Open-Class-Bodybuilder notwendig wäre, überhaupt zu erreichen. Das kann nicht jeder. Nicht jeder, der will, nicht jeder, der den Arbeitseifer hat, kann dieses Masseniveau erreichen. Jetzt ist es natürlich so, dass das Masseniveau eines Klassikphysikprofis, ich rede jetzt rein vom Masseniveau, natürlich von einer durchschnittlichen Genetik schon erreichbar ist, mit ganz, ganz viel Fleiß, Ehrgeiz und dergleichen nach jahrelangem Training. Trotzdem ist die Klasse eigentlich fast noch schwieriger als die Open Class Bodybuilding, weil es einfach genetischer Krieg aufgrund des Knochenbaus ist. Jetzt ist einerseits die Muskelmasse zwar vielleicht ein bisschen leichter zu erreichen, aber wenn du den entsprechenden Knochenbau nicht hast, auch nicht die Optik hast, dass du viel schwerer ausschaust, als du tatsächlich bist, das ist auch eine Art und Weise der Genetik, wirst du es in dieser Klasse als Profi wahnsinnig schwer haben. Also für Amateurwettkämpfe eine wunderbare Sache. Nur finde ich es halt immer wichtig, dass man auch als Coach hergeht und den Leuten sagt, wo wo die Möglichkeiten liegen, damit sie sich da nicht in irgendein falsches Ziel hineintheatern. Da muss man, glaube ich, schon realistisch bleiben. Und noch schlimmer ist dieser genetische Krieg natürlich bei der Men's Physik-Klasse, wo die Komponente Schönheit, und damit meine ich jetzt nicht Gesicht, aber Schönheit in Bezug auf den Körper, gefällige Linien, runde Muskeln, keine abgehockten, kantigen Körperpartien, eine noch viel größere Rolle spielt aufgrund des Nicht-Posens, wie bei der Klassikphysik, wo man das durchs Posing vielleicht noch ein bisschen kaschieren könnte.
Hm. Ja, man merkt eben halt auch, dass die Klassikphysik, sieht das ja, wenn in unserem Verband bei der GmbF, ist ja auch seit 2019 mit dabei, erstmalig im Frühjahr und ganz, ganz viele Athleten dann schon auch im Herbst am Start. Interessanterweise sehen sich viele trotz der Kriterien, die du jetzt genannt hast, gerade in dieser Klasse wieder. Aber es bereichert ja auf alle Fälle den Wettkampfsport, dass es so eine interessante Klasse gibt. Bisher hat es ja neue Klassen immer nur bei den Damen gegeben, ja, mhm. Was ja nun der Zuschauerzahl nicht gerade abträglich war, wenn man es mal so salomonisch formulieren möchte. Aber jetzt eben auch mal eine interessante Klasse bei den Herren, die nicht nur auf diese schiere Masse abzielt. Das hattest du ja eben auch schon gesagt. Da spielen schon andere Komponenten einfach mit einer Rolle. Ich habe mal einen Athleten gehabt, der ist zu mir gekommen und sagte, ja, ich habe durchaus Potenzial. Er würde gern in der Classic Physik starten. Ich habe dann gefragt, warum. Ist ja legitim, das auch zu fragen. Und er sagte dann, weil die schöneren Hosen haben. Ja. Mhm. Und wenn er also so diese schönen schwarzen Hosen besser findet, naja, dann ist das okay, wenn der Rest dazu auch noch passt. Ja. Na, das muss man eben auch mal sagen. Ja, Stefan, du hast das jetzt schon mehrfach anklingen lassen. Begriff Genetik ist bestimmt 5 oder 6 Mal gefallen. Ich stelle jetzt gar nicht die Frage, wie wichtig die Genetik ist. Im Bodybuilding weiß ich es am wichtigsten, wenn man ganz weit nach vorne kommen will. Im Wettkampf-Bodybuilding schließt es natürlich nicht aus, dass man durch viel Arbeitseifer und Intensität und Liebe zum Sport auch da sehr viel erreichen kann. Du als Wettkampfcoach, wie würdest du es einschätzen? Woran erkennt man einen Athleten, eine Athletin mit einer guten Genetik? Was sind so die Parameter, die du da nennen und festlegen würdest? Mit gutem Wettkampfpotenzial gegebenenfalls auch ganz weit nach vorne und im besten Fall eine Pro-Card zu erreichen?
Das sind ganz, ganz viele Aspekte und übertrifft das Körperliche bei Weitem. Also es ist natürlich einmal das Erste, was man sofort beurteilen kann, ohne dass man sich mit den Menschen unterhält oder ihn länger beobachtet, ist natürlich einmal der Knochenbau. Hat der einen Knochenbau, der für die Klasse, in der er sich vorstellt, Profi zu werden, reicht, wenn jetzt einer da ist, der gerade wie ein Kühlschrank ist und sagt, er will mein Physikprofi werden, dann wird man ihm sagen müssen, das Ganze wird schwierig und er sollte sich besser im offenen Bodybuilding versuchen, wenn er denn dann die Genetik hat, die genügend Masse raufzubringen, wo wir schon beim zweiten Punkt sind. Das heißt, ich kann sagen, ob er für Muskelaufbau die Genetik hat, wenn ich entweder seinen Verlauf kenne, ja, und weiß, um auch transparent zu reden, welche Mittel er schon eingesetzt hat, um zu diesem Punkt zu kommen. Beziehungsweise, wenn ich das Vergnügen habe, ihn auf seiner Reise schon länger begleiten zu können. Das ist die zweite Art und Weise der Genetik, die ich für Bodybuilding brauche, nämlich wie leicht baut dieser Mensch Muskeln auf. Die dritte Komponente, die dieser Mensch auch braucht, ist dann die Wettkampfkomponente, und zwar in erster Instanz einmal, wie gut und wie leicht kommt dieser Athlet in Form. Wenn das ein Plagen und Ermüden ist und man den runterdiäten muss und der fast bei jeder Diät nur mehr am Zahnfleisch daherläuft, wird es schwieriger, Profikarriere zu haben, wo es dann darum geht, 3-4 Wettkämpfe im Jahr zu machen. Das ist auch den meisten Leuten nicht bewusst. Bodybuilding-Profi zu sein heißt nicht, Bodybuilding-Profi zu sein und alle 3 Jahre einen Wettkampf zu machen. Das interessiert in der Pro-Liga mal ganz normal gar niemanden und du wirst auch keine Platzierungen einfahren. Das heißt, den Wettkampfsport musst du dann auch ausüben können. Und wenn du nicht den Stoffwechsel oder die Genetik dafür hast, auch in Form zu kommen, wird das schwierig. Und dann kommen wir zum letzten Punkt, der einer der maßgeblichsten ist. Das ist die psychologische Komponente. Hast du die Hartnäckigkeit, die Zielstrebigkeit, Tag ein, Tag aus, über Jahre hinweg deine Leistung zu bringen. Und das nicht nur punktuell. Das ist die erste Komponente der psychologischen Seite. Die zweite Komponente ist, hast du die Ruhe in dir selbst und das Selbstvertrauen und das Vertrauen in dein Team und rundherum, um stressfrei solche Situationen, die immer wiederkehren, auch vonstatten gehen zu lassen. Ich habe schon großartige körperliche Genetikwunder scheitern gesehen, weil sie das psychologische Korsett für einen Profisportler ganz einfach nicht haben und die Konstanz, die notwendig ist, um dann nach oben zu kommen, ganz einfach nicht mitbringen. Das heißt, in Wirklichkeit ist es ein Zusammenschluss aus körperlichen und psychologischen Fähigkeiten, die entscheiden werden, ob du es in dem Sport nach oben schaffst oder auch nicht.
Ja, ich nehme es mal mit Boris Becker, wenn du diese psychologische Komponente ansprichst. Der hat ja mal gesagt, nur wenn du dir das Letzte an Leistung abverlangst, wirst du über den Durchschnitt hinauskommen. Ja, und da wird Talent, in dem Fall die Genetik, die physische Genetik, die du auch angesprochen hast, allein nichts bringen.
Ja, wie gesagt, ich habe schon so viele Kunden und auch in den letzten 15 Jahren ganz einfach gehabt, die körperlich wirklich alles mitgebracht hätten. Aber wenn du nach 3 Wochen Diät das Handtuch wirfst, weil du glaubst, du verlierst deine Muskeln oder das passt alles nicht oder an allem immer nur zweifelst, dann wirst du nie an dein Ziel kommen. Vor allem auch, wenn du die Sachen aus der falschen Motivation heraus machst, weiß ich nicht. Wenn du Bodybuilding machst, um einen Wettkampf zu gewinnen, dann solltest du es am besten gleich lassen. Du sollst Bodybuilding machen, weil du jede Dimension des Prozesses liebst. Das Training, die Diät, den Aufbau, das jeden Tag besser werden. Sonst wirst du auf lange Sicht nicht den Atem haben, um erfolgreich in dem Sport zu sein.
Ja, also ist auch einfach meine Erfahrung. Es geht letztendlich auch darum, dass ich bei aller Schinderei, die diese Dinge natürlich immer einschließen, auch noch Spaß habe, die Liebe zum Sport dort auch in allererster Linie sehe. Und das ist eben auch so ein Punkt, wie du ihn genannt hast, eben jemand, der beispielsweise mit einer Diät große Schwierigkeiten hat, der ewig braucht, um in Form zu kommen, der dieses Ganze schon von vornherein als Riesenproblem und nicht als Bestandteil schon des gesamten Ablaufes sieht. Ne? Und daher kommt das ja auch ganz oft, das sind immer so die Dinge, ich habe mich mit anderen Wettkampfathleten oft darüber unterhalten, es ist ja schon so eine Mode jetzt, auch beispielsweise bei Instagram, über die Diätnebenwirkungen zu jammern.
Ja, wenn du jammerst, dann lass es am liebsten gleich bleiben. Ich bin da immer relativ direkt.
Sag ich auch. Ich sag, dann lass es halt, wenn es so schlimm ist.
Ja, eben. Warum machst du es?
Ja, das muss man sich doch dann nicht immer wieder antun. Ich meine, es ist schon klar, dass man sagt, hier, es war hart, ja, war anstrengend für mich. Ich habe alles gegeben. Das sind aber auch die Dinge, die völlig im Rahmen sind. Und dass man sich nach einem Bodybuilding-Wettkampf gegebenenfalls, das ist ja nun auch nicht jeder gleich, aber auch mal eine große Völlerei dann gönnt, das ist ja vollständig in Ordnung. Ja, aber diese Geschichten, das immer als großen Jammerprozess dort zu sehen, da habe ich echt ein Problem damit. Und meist sind das aber eigentlich auch gar nicht die Ideen, so der absolut große Wurf gelingt oder gelingen wird.
Ja. Na, sicher nicht. Ja. Ich meine, stellen wir uns jetzt den Lance Armstrong vor, wie er bei jeder Fahrt auf den Berg jammert, wie schwierig das ist. Na klar, es ist hart, aber du wirst dem wahrscheinlich nie gehört haben, bei jeder Trainingsfahrt zu sagen, das ist aber schon arg, da jetzt aufgefahren. Und das ist schon schwierig. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich da noch einmal aufgefahren will und wie arg das ist. Aber gleichzeitig willst du die Tour de France gewinnen. Das sind halt Sachen, die passen nicht zusammen. Und diese Divergenz von dem, was die Leute wollen und dem, was die Leute bereit sind, dafür zu tun und zu geben, ist, glaube ich, nirgends größer als im Bodybuilding.
Ja, absolut, ja. Aber da ist natürlich auch wieder Thema Social Media, spielt da eine große Rolle, was auf der einen Seite ein Segen ist, weil wir ganz andere Zugangswege haben in dem Sport. Du bist lange genug dabei, dass du das auch nachvollziehen kannst, wenn ich sage, ja. Nimm's mal 10 Jahre zurück, da war das alles nicht, ja. Das ist auch natürlich ein großer Gewinn, dass es das gibt, ja. Die absolut, Popularität, absolut. der, ich will es mal, Sammelbegriff Fitnessbewegung, die wir haben, die kommt zum großen Teil mit der Entstehung und dem Größerwerden von Social Media, zunächst Facebook und später Instagram. Das war vorher nicht der Fall. Aber es ist eben auch in dem Bereich nicht alles Gold, was glänzt, und das siehst du halt auch an diesen Geschichten. Wenn du gerade Lance Armstrong ansprichst, der hatte halt auch das Siegergehen. Ja, jetzt mal völlig unabhängig davon, wir hatten ja in Vorbereitung unseres Gesprächs auch darüber geredet, dass das auch mit Unterstützung von chemischer Seite zustande kam. Wer heute glaubt, dass knapp 4000 Kilometer 3 Wochen im Kreis zu fahren bei 50 km/h ohne sowas möglich ist, der hat sich in den Finger geschnitten, und insofern haben das dort alle gemacht, und dann hat auch noch der mit der besten Einstellung und Vorbereitung am Ende gewonnen. So muss man das auch sehen.
So ist es. Da gibt es ja ein tolles Interview vom Jan Ulrich. Sein härtester Mitstreiter, würde ich jetzt einmal sagen. Es gibt ja physiologische Tests, wo der Ulrich ja wirklich attestiert bekommen hat, genetisch der beste Radfahrer zu sein. Er gibt auch selber zu, er war halt eine faule Sau, weil wenn es geregnet und geschneit hat am Weihnachtstag, am 1. ist er halt irgendwo gesessen, und der Lance Armstrong ist halt mit seinem Radl, keine Ahnung, im Schneetreiben 300 Kilometer gefahren. Und der Ulrich hat dann halt gesagt, wie es dem meiner Meinung nach gemeinerweise dem Armstrong alle Tour de France Siege aberkannt haben, hat er gesagt, naja, wem sollen sie es jetzt geben? Weil, wo fängst du dann an? War vielleicht der 70. oder der 100. nicht positiv? Wem gibt's das dann?
Ja. Und er war auch einer derjenigen, der ja gesagt hat, als er auf diese Doping-Problematik bei sich speziell angesprochen wurde und allgemein, der hat nicht gesagt, ich habe nicht gedopt, sondern er hat gesagt, ich habe nicht betrogen.
Genau.
Ja, und das schließt ja ein, dass es eigentlich dort alle gemacht haben und dass es auch bekannt war. Ich denke, die große Problematik bei Armstrong waren sicherlich weniger seine Siege und weniger das Doping. Das war allen klar, dass das nur auf diesem Weg so geht. Ich denke, was ihn zu Fall gebracht hat, war dieses Überego, was er hatte. Ja, und da hat er sich halt auch menschlich von der negativen Seite profiliert, immer wieder. Und
Ja, aber
wird sich
trotzdem,
zurückhalten.
was ich an ihm schon so arg schätze, ist sein Sportlergehen, das er hat. Der hat ja den Deal nur unterschrieben mit seinem Geständnis, weil sie ihm gesagt haben, wenn das nicht macht, darf er nie wieder einen Wettkampf machen. Und er hat ja als Lifetime-Goal noch den Ironman gehabt und hat gesagt, okay, er frisst diese 10 Jahre Sperre, 10 Jahre war es, glaube ich, wenn ich
10
jetzt
Jahre hat er
alles da stehe,
gekriegt, ja.
damit er dann noch einmal den Ironman machen kann. Ich meine, der hat sein Leben weggeworfen, seine Sponsorverträge weggeworfen, weil er gestanden hat, dass er gedopt ist, nur damit er noch einmal einen Wettkampf macht. Ich meine, wie viel mehr Vollblutsportler willst du denn sein? Also das ist für mich schon beeindruckend.
Ja, absolut, absolut. Und er ist ja auch derjenige gewesen, der bei dem Arzt, ich sage das jetzt mal vorsichtig, womöglich für die chemische Supplementierung zuständig war, erschien es nach seiner Krebserkrankung, hat gesagt, ich habe jetzt die Diät gemacht, die keiner gerne tut. Ich habe die Chemo-Diät durchgeführt.
Ja.
Da wäre schon keiner mehr auf den Sattel gestiegen danach.
Ja,
Ja,
der ist
der ist zurückgekommen.
Beeindruckendst.
Absolut. Absolut, auch was er mit dieser Krebshilfegeschichte in den USA da geschaffen hat, das ist eine Sache im Benefit-Bereich, die mir unwahrscheinlich gefällt, die ja nach wie vor sehr gut läuft und wo er auch wahnsinnige Unterstützung und Zuspruch erfährt. Und die Amerikaner, anders als die Deutschen, die lieben ja gefallene Helden, die reumütig zurückkommen. Ja, und deswegen wird der auch ein Comeback haben, da bin ich überzeugt davon. Das wird nicht schwerfallen. Übrigens, der Satz von ihm, der mir im Gedächtnis geblieben ist, Stefan, war: Meine Mutter hat schließlich keinen Schlappschwanz großgezogen.
Alles gut, ja.
Ja, und das hat mir schon wirklich auch getaugt, was er dafür für Ansichten da gebracht hat. Ja. ohne ins Detail jetzt da zu gehen, das machen wir prinzipiell nicht. Das ist natürlich die Problematik mit chemischer Unterstützung in den Leistungssportarten und natürlich auch im Bodybuilding-Bereich eine große Rolle spielt. Das wissen wir beide, aber wir wissen beide auch, dass das nicht die Genetikproblematik und den Arbeitsethos wettmachen kann. Ja. Und insofern mal der Schwenk rüber zum Natural Bodybuilding und eine Frage, haben wir auch im Vorfeld gesprochen, dass wir darüber mal sehr ausführlich diskutieren wollen miteinander. Ich stelle sie so in den Raum. Für wie natural hält Stefan Kienzel Natural Bodybuilding wirklich?
Ich glaube ja grundsätzlich doch ein bisschen an das Gute im Menschen. Und wenn man ein Commitment abgeben hat, gehe ich einmal davon aus, dass man das Commitment auch einhält, obwohl es natürlich sicher manche nicht tun werden. Aber um meine Denkweise auch ein bisschen zu untermauern, ist es so, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen gemein, aber ich kenne bessere naturale Ergebnisse, als auf naturalen Bühnen zu finden sind. Ja, ich habe ganz einfach Leute vorbereitet in den normalen, und also ihr seht jetzt meine Gänsefüßchen nicht, die ich mit den Händen mache, in den normalen Verbänden, die natural sind und jetzt nicht unbedingt im Naturalverband gestartet sind und erfolgreicher und besser ausgeschaut haben als viele Starter in Naturalverbänden. Das heißt, wenn es diese Frage gibt, ist das, was in Naturalverbänden gezeigt wird, natural möglich? Das ist es, das kann ich lupenrein unterschreiben von Leuten mit einer außergewöhnlich großartigen Genetik, die dann ja auch notwendig ist, um in weiterer Folge auch mit Unterstützung weiterzukommen. Sonst funktioniert das Spiel ja so und so nicht. Andererseits weiß ich aber natürlich auch, dass das für viele Leute nicht erreichbar ist, natural so auszuschauen, wie manche dieser Athleten ausschauen, und da es eine Nachhilfe notwendig wäre, aber da man von außen nie hineinschauen kann und nie sehen kann, oder ich die Menschen oder deren sportliche Wege ja auch nicht kenne, würde ich mir nie anmaßen, bei einem Naturalverband zu sagen, na, das ist fix nicht möglich, der dopt hundertprozentig, weil es ganz einfach von außen nicht bestimmbar ist. Da es definitiv so ist, dass das natural erreichbar ist, für manche, für viele allerdings nicht, und in welchen genetischen Pool jetzt der dementsprechende Sportler hineinfällt, das kann ich von außen ja nicht wissen oder nicht sehen.
Tja, es wird ja sehr, sehr oft im Naturalbereich dieser FFMMI, der Fat-Free Mass Index, als Maßstab genommen. Und irgendwie hat er sich über die Jahre, seit ich den kenne, seit 2009, hatte ich das erste Mal Kontakt mit dieser Formulierung. Mit dieser Formel auch hat er sich ja immer stetig nach oben bewegt, auch offensichtlich. Also an dem, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die in dem Bereich nicht so arriviert sind, an dem kann man erkennen, im Grunde genommen, wo das genetische Limit aufhört, wo das natürliche genetische Limit aufhören soll, sagen wir es mal so.
Ja, also ich würde das soll oder extrem betonen, weil ja, ein Menschen soll über Formel scheren, ist einfach ein Mumpitz meiner Meinung nach.
Denke ich auch, zum einen, weil die Formel ja schon in der Begrifflichkeit daran hängt, dass solche Parameter wie die Körpergröße dort mit einfließen. Mhm. Und die ist ja nun wirklich rapide davon abhängig, wie und wer misst. Ja. Und da hat es ja auch in der Vergangenheit schon das eine oder andere Missverständnis in dem Bereich gegeben. Für wie aussagekräftig hältst du diese Sache eigentlich?
Gar nicht.
Gar nicht.
Gar nicht. Ich kenne wirklich ganz, 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 ganz freakige naturale Ergebnisse.
Ja.
Die mit Sicherheit nicht in diese Formel pressbar sind.
Man muss es ja auch dazu sagen, Stefan, du trainierst ja für alle Verbände. Du hast ja,
ja, voll.
Ja, du hast ja auch Leute, die bei GmbF, ANBF
so ist antreten. Es. So ja. ist es. Aber auch sehr, sehr viele Leute, und das finde ich dann immer besonders cool, die, wie der Gänsefüßchen, natural bei den normalen Verbänden antreten. Mhm.
Ja.
Auch das gibt's. Also das ist jetzt natürlich komplett unwahrscheinlich, dass das ein Open-Class-Bodybuilder ist. Reell muss das jetzt schon bleiben. Ja. Aber Mainz-Physik, Klassik-Physik, auf lokalen Shows, das Niveau auf lokalen Shows, das ist bei einer guten Genetik ohne Probleme möglich, da ein gutes Paket auf die Bühne zu bringen. Junioren-Bodybuilding-Detto.
Also ich habe das ja auch gesehen, dass es immer wieder Athleten gibt, ja, die tatsächlich hier in Deutschland beim DBFV angetreten sind und natural sind, ja, natürlich nicht in den hohen Klassen, ja, 70, 80 Kilo Klasse noch, das ist klar. Und dann aber eben auch nochmal zur GNBF gehen und da natürlich sich auch nochmal realistisch messen wollen. Wie würdest du das Niveau, das Wettkampfniveau, das Niveau der Form und der Athleten bei der GNBF einschätzen?
Ja, was das Interessante ist, ich vermisse bei der GNBF oder bei den Naturalverbänden oft Symmetrie. Das ist irgendwie, keine Ahnung, ob darauf nicht so geachtet wird oder ob die Leute, die generell schon eher symmetrisch sind, sich dann für einen anderen Weg entscheiden. Aber das Niveau bezüglich Fettgehalt ist bei der GNBF in den letzten Jahren enorm angestiegen. Also niedrigen Fettgehalt, also die Performance und die Konditionierung ist um einiges besser geworden und ist auch mittlerweile auf einem sehr, sehr guten und vergleichbaren Niveau. Die Muskelmasse ist natürlich stark dahinter, wenn man es jetzt vergleicht. Aber es gibt selten naturale Athleten in Naturalverbänden, wo ich sage, boah, da passt so wirklich alles und der hat eine gute optische, gefällige Linie, weil es halt dann sehr, sehr oft so ist, dass das meiner Meinung nach, das wirst du eher wissen, in der GmbF oder in den Naturalverbänden im Moment halt ganz einfach modern ist, Streifen im Arsch zu haben um jeden Preis. Okay. Streifen im Arsch zu haben ist nicht unbedingt immer das, was den Sportler besser macht. Ja, und man sollte eigentlich auf die Gesamtsymmetrie, die Gesamtoptik achten bei einer akzeptablen und guten Form. Ja, das ist was ich sage, was maßgeblich und wichtig ist. Und oft ist es halt so, dass das halt sehr, sehr abgehungert ist und dann die Symmetrie natürlich auch enorm darunter leidet. Und vielleicht würde ein anderes Paket mit ein bisschen mehr Fett optisch besser und den Bodybuilding-Kriterien näher entsprechen. Aber das ist trotzdem eine Sache, die man immer individuell für den jeweiligen Athleten anschauen muss.
Ja, also ich kann das nur bestätigen. Härte zählt bei der GNBF. Und nochmal Härte. Nur dann kommst du auch wirklich auf eine gescheite Platzierung. Du hast das mit den Streifen im Gesäß gesagt. Ja, also die scheinen wirklich das Hauptkriterium mittlerweile zu sein. Natürlich auch sichtbare Apps, das ist ja ganz klarer Fall. Das sollte dann schon kommen. Das ist eine Grundvoraussetzung, die man in dem Sport ja stellt. Aber die Symmetrie, es gibt zwar eine Symmetrierunde, aber da habe ich eben halt auch das Gefühl, dass sie gerade deshalb so schnell abgehandelt wird, weil es nicht die entscheidende Rolle spielt. Ja. Und möglicherweise ist das auch eine Sache, auf die man mal Wert legen sollte. Nichtsdestotrotz hat in den letzten Jahren tatsächlich bei der GNBF den Gesamtsieg in der Bodybuilding-Klasse immer auch der muskulöseste Athlet geholt. Mhm. Und da hat dann das gesamte Paket gestimmt und bei dem einen oder anderen Klassensieger hast du eben gesehen, dass du tatsächlich dann auch wegen diesem kleinen Fitzelchen mehr Härte gewonnen hat. Und während man vor einigen Jahren durchaus noch Athleten antreffen konnte, die weicher waren, so vor 5, 6 Jahren, hast du das bei der GNBF nicht mehr. Du kommst, also wenn du da hinkommst und siehst mal wirklich einen außer Form, das ist die absolute Seltenheit. Mhm. Das ist die absolute Seltenheit. Ich habe in den letzten 5 Jahren, und das waren, also an den Veranstaltungen waren, wir haben nun schon über ein Jahr keine gehabt, das sind dann 10 gewesen, bei denen ich anwesend war, auch habe ich nur einen gesehen bisher, der außer Form war. Alle anderen sind zumindest Bestform gekommen und dann hat natürlich das Feld entschieden, der direkte Vergleich auf der Bühne. Das ist dann das entscheidende Kriterium gewesen und das zeigt eben auch, wie ernst die Athleten das nehmen, die dorthin kommen und auch wissen, was gefordert wird.
Ja, wobei, was die Außerform ist, relativ. Also, dass man ein gewisses Grundmaß an Form braucht, das ist ja ganz klar.
Ja, das hat sich bis vor einigen Jahren noch nicht bei allen rumgesprochen.
Aber das, wie gesagt, das dann replizieren auf Streifen im Arsch zu jedem Preis, da sehe ich halt grundsätzlich den Fehler. Und da sind die Bewertungen, ich sage jetzt wieder in den anderen, Gänsefüßchen, ihr kennst das schon, Bodybuilding-Verbänden, sehe ich das noch oft besser bewertet und transparenter. Weil ich war ja selbst Wertungsrichter eigentlich wirklich aktiv von 2007 bis 2015, würde ich jetzt sagen. Zuerst in der IFBB, dann in der NABA. Habe Mr. Universe bewertet, Weltmeisterschaften, war ganz lang Head Judge in Österreich und habe die Meisterschaften veranstaltet. Und ich habe halt, bei mir war es so, wenn man sich so ein Wertungsszenario im Kopf zusammenbaut, hat für mich primär immer der Ersteindruck des Athleten gezählt. Ja, man hat da im Kopf so ein Mindestmaß an Härte, das da sein muss bei einem Mindestmaß an Muskelmasse für diese Klasse in Kombination mit der Symmetrie. Und das hat man sich dann halt im Wettkampf mit den Konkurrenten verglichen und angeschaut. Und die Gesamtoptik war immer das, was mir persönlich am wichtigsten war. Wenn ich jetzt Leute gehabt habe mit gleicher Muskelmasse und guter Symmetrie, natürlich hat dann der gewonnen, der die bessere Form gehabt hat. Dasselbe wie mit Muskelmasse. Wenn die gleiche Form gehabt haben, gleiche Symmetrie, dann hat der gewonnen, der die bessere Muskelmasse gehabt hat. Also so kann man sich das im Einfachen so einem Bewertungsprozess ungefähr vorstellen. Aber wenn zum Beispiel das allgemeine Paket eines Athleten, der keine Streifen im Hintern hat, besser ist, bei besserer Masse oder gleicher Masse er die ausreichende Qualität hat, ja, dann ist das vollkommen legitim, dass der Athlet gewinnt. Und das ist auch meiner Meinung nach, und das ist ja immer Geschmacksfrage natürlich, das ist meiner Meinung nach auch Bodybuilding so, wie es sein sollte. Weil es ist Bodybuilding, es geht um Muskeln, es geht um Symmetrie, es geht um optische Schönheit und es heißt nicht Streifen im Arschwettkampf. Das muss man schon ganz klar einmal sagen, dass der Sport da manchmal in die falsche Richtung geht. Wenn das mit der Gesamtoptik bestmöglich vereinbar ist, na klar, geh für die Streifen im Arsch, dann ist das ja was ganz was Wesentliches. Aber ich würde da immer vorsichtig und sorgsam damit umgehen und darauf achten, dass man halt nicht auskungert ausschaut. Und dieses auskungerte Ausschauen ist halt das, was bei der GmbF im Moment meiner Meinung nach modern ist.
Ja, also das kann ich in vielen Bereichen dort teilen, vor allen Dingen was den Bodybuilding-Bereich angeht tatsächlich. Wenn man die Frauenklassen anschaut, da ist es sind die Kriterien sicherlich wieder etwas anders. Ja, auch noch ein Punkt, auf den ich da mit dir zu sprechen kommen möchte. Gerade weiß ich eine bestimmte Klasse bei den Damen. Mhm. Unverminderter Beliebtheit erfreut, das merkst du ja auch an der Anzahl der Athletinnen, die du persönlich vorbereitest, und das ist die Bikini Fitness. Mhm. Und
ganz eine spannende Sache, wo ich nie geglaubt hätte, dass ich das einmal sage, ich liebe es. Jetzt weniger wegen der optischen Ausprägung der Mädels, weil es schön anzuschauen ist, natürlich, ja. Aber der Haupttriebfehler für mich, warum ich Bikini so gern coache, ist, weil es so schwierig ist. Das ist eine echte Challenge.
Ist es. Also ich habe ja auch immer wieder Bikini-Athletinnen am Start, die auch erfolgreich sind bei GmbF oder ANBF, und es ist schwierig. Es ist vor allen Dingen deshalb schwierig, weil es zwar Bewertungskriterien gibt, die mehr oder weniger klar festgelegt sind, aber nichts ist wohl so subjektiv wie die Bewertung so einer Bikini-Schönheit. Lass es mich mal so sagen. Ja, weil gerade da wird sich die persönliche Präferenz eines jeden Wertungsrichters besonders bemerkbar machen, weil es ja unterschiedlich gar nicht sein kann. Also wenn ich jetzt mal in die Bewertungskriterien im Reglement von der GmbF schaue, für die Bikini-Klasse, da heißt es unter anderem Make-up-Haare, Sex-Appeal, Performance. Ja, mhm. Das ist schon jetzt nicht so deutlich. Ja, und eine Athletin da vorzubereiten ist allein deshalb schwierig, weil quasi gefühlt von jedes Jahr, manchmal sogar von Wettkampf zu Wettkampf, ein ganz anderer Look gefragt ist.
Ja, aber selbst das würde ich jetzt nicht bekriteln, so wie es die meisten machen, sondern würde es halt einfach als natürliche Sache sehen, weil Sportarten entwickeln sich. Eben. Sportarten Eben. Finden ihre Identität. Und es ja. ist nun einmal wichtig, am Puls des Zeit zu sein. Du kannst heute auch nicht mit einem Formel-1-Auto von vor 3 Jahren fahren. Der Sport entwickelt sich weiter. Und ähnlich ist es dort auch. Auch die Unterschiede zwischen den Verbänden sind ganz maßgeblich. Es ist zum Beispiel in der MPC so im Moment, dass ganz schlanke Beine mit keinen Muskelteilungen an ausgeprägten Gluteus und kaum Oberkörpermuskulatur bis auf ausgeprägte Schultern, das ist, was Wettkämpfe gewinnt und ein ziemlich graziler Look. Körperfettgehalt darf nicht zu tief sein, also keine Beinteilungen oder so sichtbar. Beim DBFV ist es allerdings so, dass mehr Beinmuskulatur zulässig ist und Beinteilungen, das ist, was Wettkämpfe gewinnt. Das heißt, wenn du sehr erfolgreiche DBFV-Starterin hast, die MPC machen möchte, ist es in vielen Fällen so, dass die zuerst einmal Muskeln verlieren muss auf den Beinen, damit die dort konkurrenzfähig ist. Also das ist, der Sport ist, was das betrifft, so vielseitig und es ist auch von der Trainingsplanerstellung da so ausgeklügelt und auch so individuell da den Zugang zu finden, dass das halt eine echt, echt spannende, wirklich spannende Sache ist.
Ja, also ich finde die Klasse auch spannend, auch die Entwicklung, was du sagst, das ist wichtig, dass das voliert, ne? Und habe das auch gar nicht als Kritik gesehen, sondern man muss sich eher sogar darauf einstellen und dann auch die Athletin darauf einstellen. Das ist ein wichtiges Kriterium, was sein kann. Man muss es wissen, das ist die besondere Verantwortung vom Coach, ja, dass er das auch kennt, das Reglement. Das sich ja so grundlegend auch von...
Ja, wobei Reglement ist da schon fast zweitrangig, weil das Reglement ist ja schwammig ausgedrückt. Da kannst du ja wenig ablesen. Ja. Du musst am Puls der Zeit sein und für mich als Coach heißt es, es gibt kaum einen Livestream eines internationalen Wettkampfes, den ich mir nicht anschaue. Egal, meistens sind eh Starter dort, aber ich schaue mir auch, zum Beispiel habe ich jetzt in Polen eine Starterin in der Wellness-Klasse gehabt und ich schaue mir aber trotzdem sämtliche Klassen an. Vor allem schaue ich mir die Bikini-Klassen noch an, die in Polen dankenswerterweise um 18 Uhr hätte sein sollen und angefangen hat um 22.30 Uhr. Aber ich schaue mir diese Klasse dann trotzdem an, weil ich ja wissen will und wissen muss, wie ist der Puls der Zeit.
Wie ist in Polen gewertet worden, Bikini-Klasse?
So wie ich es erwartet habe, also genau so, wie ich es jetzt beschreiben würde. Was halt in der Bikini-Klasse neben den körperlichen Eigenschaften extrem wichtig ist und extrem zählt, ist die Präsentation. Und das sind nicht nur die Hard Facts der Präsentation, dass die Posen sitzen und du weißt, wie du stehst. Das ist schwer in Worten auszudrücken. Ich sage immer, du musst auf die Bühne kommen und du musst sparkeln. So glitt. Du musst da Präsenz zeigen. Du musst dieses 1000%ige Selbstvertrauen haben. Du musst dieses unglaubliche, weibliche, stolze Brust raus, Selbstvertrauen haben. Du musst da auf die Bühne gehen und jeder muss das Gefühl haben, boah, der Mensch ist da. Diese spezielle Art der Genetik in der Präsentation brauchst du in der Bikini-Klasse mehr als in jeder anderen Klasse. Und es gibt oft unglaublich tolle Starterinnen, die relativ weit hinten oder weiter hinten platziert sind, die es ganz einfach nicht schaffen, dass der Funke überspringt. Und das ist halt ganz integrativer Teil dieser Klasse, vor allem wenn es darum geht, wirklich hochzukommen, Profi zu werden, auch in der Pro-Klasse da durchschlagenden Erfolg zu haben. Dieser Funken, der überspringen muss, das ist was ganz, 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 ganz was Wichtiges in dieser Klasse.
Du musst die Jury auf deine Seite bringen, ja, mehr noch als in den anderen Klassen. Die müssen halt begeistert sein auch dabei, ne? Noch anbringen, weil du die Bewertungskriterien jetzt für die WFV und MPC gesagt hast. Bei der GNBF ist es tatsächlich auch so. Kein sichtbarer Muskeltonus ist gefragt. Also so diese absolute Härte ist auch nicht gewollt. Auch keine Teilungen in den Beinen. Und was gegenüber den Vorjahren einen irrsinnigen Stellenwert bekommen hat, weil es auch wirklich immer besser geworden ist und auch wird, das ist hier auch die Präsentation. Ja, die muss hin 100%ig sitzen und wie hat's mal jemand gesagt, sicherlich sind alle Wettkämpfe im Fitnessbereich, ich nehme das mal als Sammelbegriff, Stefan, ein Schönheitswettbewerb, ein Schönheitskontest, aber dabei nimmt die Bikini-Klasse nochmal eine besondere Rolle ein.
Ja, sicher, sicher. Ja.
Und sie ist ja auch was die Damen da für einen irrsinnigen Aufwand auch betreiben, wie was die Bikinis kosten, Haare, Make-up, das ist schon gigantisch. Ja, das ist schon wirklich, wirklich toll. Naja, das ist auch eine Klasse, der man vor einigen Jahren nicht viele Jahre gegeben hat. Ja. Und mittlerweile ist sie nicht mehr wegzudenken und es gibt
doch. Ja, vor allem, man muss sich auch vor Augen führen und es muss einem klar sein, ja, dass die Bikini-Klasse und die Mensphysik-Klasse, das kann man ruhig direkt so sagen, dem wirtschaftlichen Wohlstand der ganzen Branche positiv mit beeinflusst haben.
Absolut. Ohne das wäre es untergegangen. Ja, waren ja kaum noch Zuschauer da. Ja. Außer bei den ganz, ganz großen Wettkämpfen. Ja. Das sehe ich wie du. Und das ist ja auch natürlich die Popularität der Fitnessbewegung zu verdanken. Einer auf ganz normalem Weg ist sicherlich, auch wenn es nicht leicht ist, und das soll sich so auch nicht anhören, aber eine Wettkampfform in der Bikini-Klasse leichter zu erreichen als in den anderen Frauenklassen zum Beispiel.
Ja, aber ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster raus und sage, es ist schwieriger, Bikini-Profi zu werden, als Woman-Physik-Profi zu werden.
Habe ich unterschrieben gerade. Mittlerweile.
Bei Woman-Physik kannst du mit Fleiß, Ehrgeiz, Zielstrebigkeit und, ich sage jetzt bewusst, Verrücktheit dazu, wirst du das schaffen. Ja? Bei Bikini brauchst du halt noch viel, viel, viel mehr Genetik. Mhm. Das klingt jetzt zwar arg, aber ist ganz einfach so.
Ja.
Vielleicht für Außenstehende zum Teil nicht so nachvollziehbar, aber Bikini ist ähnlich wie vorher schon gesagt, Mannphysik und Klassikphysik, genetischer Krieg.
Ja, das wird gerne unterschätzt, denke ich. Ja, vor allen Dingen, ja, das haben ja viele schon ausgehebelt, dieses Urteil und teilweise auch Mythos, dass die nicht richtig trainieren müssen. Ja, und aber dieser Bereich auch, Genetik wird bei der Bikini-Klasse unterschätzt. Wie sind die Damen gewachsen? Was haben sie für Vorzüge, die in der Klasse einfach eine Rolle spielen? Und vor allen Dingen, du musst dich bewegen können. Ja,
so ist es.
Ja, also wenn du mal so reinfragst, dann wird dir jede Frau antworten, ja klar, ich kann auf High Heels laufen, bis auf einige Ausnahmen. Die sagen das einfach so. Aber auf High Heels laufen und eine Bühnenpräsentation in eine Bikini-Klasse zu bringen, da liegen Lichtjahre dazwischen.
Mhm.
Und manchmal gar nicht so von Nachteil, wenn jemand, der in der Bikini-Klasse ist, vielleicht schon mal im Bereich Tanzen irgendwas getan hat. Ja, bin ja auch eine Athletin, die dadurch sehr, sehr gute Voraussetzungen mitbringt. Aber was ganz oben steht, und das ist, wie du es vorhin auch gesagt hast, ich erweitere das mal noch um einen Satz, du musst es wollen. Ja, also Brust raus Ding und du musst es wollen. Dieser absolute Siegeswille, der muss dort auch da sein. Das Zeigen ins Herz dann noch kommen der Juroren und dann hast du es eigentlich auch geschafft. Ja. Aber das hört sich eben so einfach an, wie es schwierig in der Umsetzung ist.
So ist es und es ist nicht jeder Charakter für die Präsentation gemacht. Es klingt jetzt gemein, aber ich muss ja immer einigermaßen real bleiben. Ja. Wenn mir das dort oben keinen Spaß macht und ich mich dort nicht wohlfühle, dann muss man halt auch immer die Überlegung setzen, ob das der richtige Sportfern ist. Ja, das ist dasselbe, wie wenn du Live-Bühnenmusiker bist und du willst nicht auf die Bühne gehen.
Ja.
Es kann ja nicht sein, dass jeder Abend, wenn du im Jazzclub spielst, für dich eine Qual ist.
Ja. Ja, wenn wir über die Bikini-Klasse da sprechen und dem, was dazugehört, wir hatten ja vorhin gesagt, am besten auch mal nicht jammern, wenn man sich anstrengen muss. Wäre schon wichtig. Was ich aktuell ziemlich interessant finde, immer wenn Wettkämpfe ins Haus stehen, hast du ja auf den Social Media Kanälen auch, wie sich die Leute vorbereiten, speziell jetzt auch Athletinnen. Und da lese ich jetzt immer wieder 24 Wochen Diät für einen Bikini-Wettkampf.
Boah. Oh, gell, dann ist viel schief gelaufen.
Ja, und da denke ich jetzt hier auch als Vorbereiter, also maximal 12 bis 14 mit ein bisschen einer Experimentierphase vorneweg, aber sonst mache ich doch die Athletin kaputt. Was soll denn da am Ende übrig bleiben?
Ja, was man jetzt verteidigenderweise sagen kann, ist, wo sie vielleicht meinen, die 24 Wochen Vollfokus und es ist halt da Muskelaufbau noch mit drinnen oder so. Aber,
oder? Die meinen Wettkampf, Prep und Diät, da steht dann schon.
Ach so, da, okay, ja, 24 Wochen Kaloriendefizit, ja, das ist schon hardcore.
Ja, das wird, da würde ich, wenn er sehr, sehr gerne hormonell ins Aus möchte, kann man da jeden nur raten dazu, aber ich rate eher ab. Ja, es geht nämlich auch darum, dass man das Richtige tut in der Wettkampfvorbereitung und nochmal zu einem Punkt, da in dem Moment das Richtige tun, Wettkampfvorbereitung, Wettkampfcoach. Er hat ja schon einige Coaches auch da. Stefan, was macht deiner Meinung nach einen guten Wettkampfcoach, kann man auch auf andere Bereiche runterbrechen, Personal Trainer aus?
Ehrlichkeit, Transparenz, Liebe zum Detail und Akzeptanz, dass nicht jeder Mensch gleich ist.
Mhm. Du hast super, super gut auf den Punkt gebracht. Du erlaubst mir, dass ich es noch erweitere.
Ja, selbstverständlich.
Einen Aspekt noch, weil bei den anderen bin ich bei dir. Ich sage immer noch, der Wettkampfvorbereiter ist, der muss in dem Sport, in dem er arbeitet, auch ein Freak sein. Ja, also Interesse haben, das Leben.
Ja, die Leidenschaft muss da sein, selbstverständlich. Ja. Sonst wird das ja überhaupt nicht funktionieren. Also trifft ja das Gleiche zu wie für den Sportler. Ja, wenn ich keinen Spaß habe, bis eins in der Nacht einen Bodybuilding-Wettkampf anzuschauen, dann bin ich im falschen Beruf.
Ja, da kann ich mich nicht zwischendurch mal hinlegen. Ne? Und das ist hier schon immer dieser Freak-Faktor, der wird ja meist nur mit dem Aussehen gleichgesetzt. Ich setze den Freak-Faktor in allererster Linie mit der Einstellung dann gleich. Ja, dass ich das unbedingt will, auch als Trainer, und das transportiere ich dann auch rüber. Das merken die Leute, dass ich das lebe. Ich hatte mal so einen ganz interessante Begebenheit mit einer aktuellen Athletin von mir, mit der Johanna Prinz, die jetzt auch schon zweimal im Podcast war, eine Essstörung überwunden hat und auf dem besten Weg ist, was ja nun selten klappt in dem Bereich, das weißt du, Essstörung, Wettkampf schließt sich eigentlich aus, ja. Aber sie hat's gepackt erstmal und ich hatte noch andere Coaches im Vorfeld gecastet und ich habe sie dann mal gefragt, warum sie sich tatsächlich für unsere Zusammenarbeit, also für mich, entschieden hat. Hat mich einfach interessiert, weil sie vorher auch ehrlich und unumwunden zugegeben hat, du, ich caste noch andere, ich erkundige mich noch woanders, was ich ja auch legitim finde, gerade wenn jemand ehrlich ist. Und hat sie gesagt, ja, das ist ganz einfach, weil du es lebst.
Mhm.
Ja. Und das sind die 100% Sport, von denen du vorhin gesprochen hast, auch. Ja. Eine Frage noch, die ich von einigen Zuhörerinnen und Zuhörern von Stronger Than You an dich stellen darf, mehrfach gestellt wurde, wenn du Gast bist. Das interessiert natürlich gerade die Leute, die sich für die schweren, für die dicken Jungs auch begeistern. Wo siehst du die Entwicklung im Bodybuilding? Ich rede jetzt mal von der Mr. Olympia-Bühne. Wo geht's dahin? In welche Richtung, deiner Meinung nach?
Grundsätzlich bin ich mit der Entwicklung des Bodybuildings so wie das, was Wettkämpfe grundsätzlich gewinnt, finde ich gut. Linie spielt wieder mehr eine Rolle. Optisch gefällige Erscheinung spielt wieder mehr eine Rolle. Jetzt werden viele sagen, ja, wie kann dann der Bikrami Mr. Olympia werden, weil er bei seiner Masse trotzdem eine gute Symmetrie hat. Und wir haben, es ist nichts bei ihm, außer vielleicht die Masse super, super geil. Ja? Aber er hat an diesem Tag die perfekte Kombination oder die beste Kombination aus Masse, Symmetrie und Konditionierung gehabt. Das muss man ganz einfach sagen. Ja? Er hat seinen Bauch in jeder Sekunde unter Kontrolle gehabt, da viel Heat nicht. Er hat Beine, der Brandon Curry nicht. Ich meine, jetzt gemein gesagt, ja, natürlich hat der Brandon Curry Beine, aber er hat halt zu dünne Beine. Er hat jede Pose als erster gehalten und das letzte auslassen und hat hundertprozentige Präsenz auf der Bühne gehabt. Er war an diesem Tag der Beste. Finde ich, dass er ein toller Mr. Olympia ist oder in der Reihe der großen Mr. Olympias von seiner optischen Präsenz ist? Nein, finde ich nicht, aber er ist fairer und total okayer Mr. Olympia geworden. Und da kommen wir schon ein bisschen zum Problem des modernen Bodybuildings. Uns fehlen die Flaggschiffe, uns fehlen schon die genetischen Ausnahmeathleten. Die zweite Reihe ist gut. Wir haben heute Starterfelder, wo die Leute durchwegs gut in Form sind. Die zweite Riege ist gut, aber es fehlen so diese Erscheinungsbilder. Es fehlen die, wo du sagst, der hat jetzt den Mr. Olympia gepachtet auf die nächsten Jahre, weil einfach die Dominanz so groß ist. Es fehlt der Ronnie Coleman, es fehlt der Yates, es fehlt der Phil Heath in seiner Prime. Also ich sehe schon das Problem, dass vor allem das offene Bodybuilding an schillernden Lichtgestalten vermissen lässt. Ich würde aber nicht sagen, dass das Bodybuilding allgemein schlechter geworden ist. Weil auch wenn du sagst, okay, wir neigen ja sehr, sehr oft dazu zu sagen, die Vergangenheit war besser. Aber ich habe das einmal in einem Video von mir ja auch, sage ich einmal, behandelt. Ja? Ich denke, dass wenn wir Wettkampfbilder von früher sehen, sehen wir nur die Schokoladenseiten. Man sieht nur die Athleten, die gut in Form waren, weil die Bilder sind übergeblieben, die anderen sind verschwunden oder sind zum Teil auch nicht gemacht worden. Wenn man aber genaueren Research betrifft, sieht man auch von damals, keine Ahnung, wenn man jetzt als Beispiel den Flex Wheeler als großartigen Starter herausnimmt, der war halt auch von 10-mal, 8-mal nicht in Form. Also nicht so wirklich in Form. Ne? Dann wird das Ganze auch schon wieder weniger beeindruckend. Wenn man halt immer nur das Bild hat, wo er in Form ist und er vergleicht mit der Jetztzeit, dann ist das natürlich beeindruckend. Aber man muss diese Sachlage schon ein bisschen objektiver angehen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass unbedingt früher alles besser war. Wir haben Lichtgestalten gehabt, die fehlen im Moment halt ein bisschen.
Ich denke, früher alles besser, das ist ja sowieso immer schwierig. Ne? Ich sage das ja auch manchmal, ertappe mich aber dabei, dass ich eigentlich denke, dass es meist gar nicht so ist. Und alle, das ist jetzt auch so ein Klischee, aber es stimmt einfach. Jede Zeit hat da auch im Bodybuilding ihren besonderen Athleten gehabt.
Ne? Ja, den Moment haben wir halt nicht, das ist ein bisschen so.
Und das merkst du auch und vielleicht ist das aber auch ganz gut, dass innerhalb der letzten 4 Jahre mal die Sieger durchgewechselt sind. Sonst hast du ja immer die Abonnement Mr. Olympia gehabt. Ne? 6-mal, 7-mal, 8-mal, ja. Und einmal war zwischendrin in Anfang der 2000er mal der Mythos The Blade, ja. Der mal zwischen den insgesamt 4 Siegen von Jay Cutler gewonnen hat und Dexter Jackson. Und ansonsten kam dann eigentlich diese Ära von Phil Heath, der sicherlich in den ersten 3-4 Veranstaltungen da von seinen 7 Siegen nicht schlagbar gewesen ist. Ja, dann war er nicht mehr ganz unumstritten. Und aber er war halt da zu der Zeit der kompletteste Athlet, aber ist halt auch über den Zenit gegangen irgendwann.
Ja, das ist halt, wie du sagst, er ist halt über den Zenit gegangen, welche Faktoren auch immer dafür gesorgt haben, dass die Mittelpartie da kaputt worden ist, ob das taktische Fehlentscheidungen waren oder gesundheitliche Probleme, das steht uns nicht zu, da Urteil abzugeben, aber er hat halt seinen Zenit in der aktiven Zeit überschritten und das traue ich mir jetzt sagen, das wird halt auch nichts mehr. Aber in der Zeit, wo er gut war, und da stehe ich in meiner Meinung auch dazu, war er für mich unschlagbar. Also auch der K. Green ist da nicht nahe gekommen, weil er einfach in der Rückenansicht, in der Ausgewogenheit des Rückens, da einfach zu viele Defizite gehabt hat und da Phil Heath halt mitunter an der besten Rücken des Sportes, vor allem in der Doppelbizeps gehabt hat. Also da passt halt einfach alles unglaublich, unglaublich toll zusammen und er hat halt Konditionierung, Präsenz, Dominanz war halt ganz einfach immer da. Und beim Kai Green hat halt immer einfach so ein Futzerle ganz einfach gefällt, warum er nicht Mr. Olympia geworden ist. Mhm.
Man hat es ja auch beim letzten Olympia gesehen, ne? In der Back-Double-Biceps konnte Heath auf jeden Fall mithalten nochmal.
Ja, auf alle Fälle, obwohl das er nicht mehr die Plastizität einfach gehabt hat, die er normalerweise hatte. Ja. Aber das wird auch ein Sacrifice der Mittelpartie gegenüber gewesen sein, dass das vorsichtiger gemacht haben, aber selbst nicht voll wie eine Hütte reicht die Hinteransicht, dass er dort jeden geschlagen hat.
Und Kay Green, bin ich ein großer Fan, bin aber trotzdem deiner Meinung, dass als diese zwei, drei großen Duelle mit, und das ist ein überragender Athlet auch, Kay Green, nicht umsonst so oft die Arnold Classics gewonnen, was man aber eben auch einfach sagen muss, ja, ist natürlich was Besonderes, was die Präsentation angeht. Er hat sich da immer sehr gut in Szene gesetzt. Das hängt natürlich auch mit dieser Optik zusammen, dieser geschorene Kopf mit den Zöpfen. Der hatte schon auch so einen anderen Freak-Faktor wieder. Ja, das war jetzt nicht unbedingt der Wettkampf-Freak-Faktor, würde ich mal behaupten, sondern eher die Show. Ja,
absolut. Und es wird auch definitiv der Fall sein, dass du im Moment wahrscheinlich wirtschaftlich keinen erfolgreicheren Bodybuilder da draußen haben wirst als er.
Bin ich überzeugt davon. Wenn man sich das anguckt, was er alles macht, er ist auch immer noch in einer sehr anständigen Form, immer noch gut anzuschauen. Und das scheint ihm auch keine Probleme zu machen, das zu behalten. Und
was ich halt schade finde, ist jetzt ein bisschen gemeint von mir, das zu sagen, aber wenn er nicht so ein Mimimimimi gewesen wäre, ich kann nicht gegen Phil Heath gewinnen, weil das ist alles so unfair, und er ein bisschen länger durchgebissen hätte, wäre er wahrscheinlich Mr. Olympia geworden.
Wenigstens und einmal.
Und ich vergleiche das immer recht gern mit dem Jay Cutler. Der Jay Cutler war halt nicht mi. Der hat gegen einen Ronnie Coleman gesetzt immer verloren. Und dann, wie Ronnie Coleman seine Prime vorbei war, hat er zugeschlagen, weil er noch immer da war. Er war noch immer da.
Ja.
Und das war's. Er ist halt einfach am Ball geblieben und hat auf seine Chance gewartet.
Er ist ja auch von seinem Arbeitsethos, ich gebrauche den Begriff da gerne, einfach auch eine besondere Erscheinung. Ja. Und ich denke, wie du, dass Kay Green sicherlich wenigstens einmal hätte, viel Konjunktiv jetzt, aber wenigstens einmal hätte gewinnen können, wenn er dran geblieben war. Vor allen Dingen hätte er seine Chance in dem Jahr gehabt als Sean Roden hier.
Ich denke, dass es machbar gewesen wäre, dass er Sean Roden und auch Brandon Curry wirklich auch geschlagen hätte. Die Frage ist, wie sehr wäre er zu diesem Zeitpunkt schon verbraucht gewesen?
Das ist es. Das ist der Punkt. Und denn er ist, was häufig übersehen wird, das merke ich, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die noch nicht so lange Bodybuilding-Anhänger sind, der ist schon auch eine ganze Weile dabei. Ja. Also Kay Green ist jetzt nicht ein Athlet, der erst 2010 gekommen ist.
Kay Green war Keystone Classic 2006. Da schlagt es mir jetzt nicht, wenn es nicht stimmt, aber ich gehe ja mal davon aus.
Ich meine, dass es sein das erste Jahr war, ja. Denn der ist es da schon
in der Zeit. Für alle, die es interessiert, genauer, ihr könnt euch sowohl zu dieser Jay Cutler als auch zu dieser Kay Green Thematik jeweils ein Video auf meinem YouTube-Kanal anschauen, wo ich die Karriere von beiden Sportler, Kay Green, sogar in einem zweiteiligen Video, erste Hälfte der Karriere, zweite Hälfte der Karriere, und Jay Cutler mit zum Teil Jay Cutler Video mit exklusivem Bildmaterial von Muscle Time, mit Fotos, die noch nie wer vorher gesehen hat, kann man sich auf meinem YouTube-Kanal anschauen.
Sehr, sehr empfehlenswert. Die Reihe mit Kay Green habe ich mir angesehen und hat mich als Fan nochmal sehr, sehr stark begeistert, und ich mag einfach auch seine Art, wie er sich so gibt, und er ist ein sehr lustiger Typ, ein sehr intelligenter Typ, merkt man auch für die Dinge, die er sich außerhalb noch interessiert, und sehe ich eine ganz interessante Persönlichkeit auch. Stefan, lass uns mal noch zu einem wichtigen Thema kommen, was mich persönlich auch interessiert, weil ich bereits auch darüber mit dem Manuel Bauer gesprochen habe, als er hier bei mir war, der im Übrigen auch in Kürze nochmal dabei sein wird. Der war in der Reihe jetzt auch unmittelbar geplant, aber für viele, denen das vielleicht jetzt gerade nicht aktuell gegenwärtig ist, wir sind noch immer in der Pandemie. Manuel als Studiobesitzer kämpft halt auch genauso um die Öffnung und versucht natürlich alles so hundertprozentig in Stellung zu bringen, dass das auch sofort losgehen kann, wenn die Schleusen, so muss man es ja bald sagen, geöffnet werden. Deswegen tröste euch da jetzt nochmal. In Bälde wird auch Manuel wieder da sein. Und das ist die Sache, die ihr dort gemeinsam durchzieht seit einiger Zeit. Produktlinie war YouRap.
Vario, also grundsätzlich das Red gehört nicht zum Markennamen, um das auch einmal aufzulösen. Okay. Also wir haben es einfach lustig gefunden, die Domain Vario.red zu nennen. Okay. Aber der Markenname ist nur Vario.
Okay, gut, danke. Das wusste ich tatsächlich nicht. Ich sag's immer so in dem Zusammenhang. Und nach dem, was mir der Manuel auch in der Podcast-Aufnahme gesagt hat, habt ihr euch ja dort ja ganz spezielle Dinge einfallen lassen, ohne eine gigantische Produktflut zu bringen, wie es heute jeder Supplementhersteller macht. Ihr springt da neben einem guten Whey-Protein, aber auch in ganz bestimmte Bereiche rein, die euch als Sportler respektive als Vorbereiter am Herzen liegen und auch immer wieder die Bedeutung solcher Sachen erklärt ihr ja auch in eurem Talk montags bei Instagram. Da habt ihr beispielsweise euren Intra-Workout, den mir der Manuel da herzlich empfohlen hatte, den ich auch ausprobiert habe und nach wie vor verwende, von dem ich viel halte. Und wie ist es denn bei euch zu der Idee gekommen, das aufzulegen, so etwas zu machen?
Die grundsätzliche Idee ist ja die, dass auf dem deutschsprachigen, zum Teil europäischen Sektor ja ein Vakuum da ist, was hochqualitative Supplemente betrifft. Das heißt, was verstehe ich unter hochqualitative Supplemente, damit die Leute das draußen auch verstehen, weil sie sagen, naja, die Inhaltsstoffe haben ja andere Hersteller auch drinnen. Es ist halt heute so, wenn ich mir Produkte anschaue mit Inhaltsstoffen, dann darf man ja nicht vergessen, dass das in erster Linie natürliche Pflanzen Inhaltsstoffe sind und diese Pflanzeninhaltsstoffe beinhalten dann Wirksubstanzen, die eine spezifische Bioverfügbarkeit haben und dann zur biologischen Wirkung kommen. Jetzt ist es so, ich nehme es jetzt einmal als Beispiel weil es ein einfaches Beispiel ist, von Kurkumin. Ja. Ich könnte jetzt Kurkumin ganz einfach essen. Das hat kaum eine Bioverfügbarkeit, wird nicht aufgenommen und der Wirkstoff kommt nicht ins Blut und es wirkt nicht. Jetzt gibt's aber mittlerweile auf der Welt und überall sehr, sehr viele patentierte Rohstoffhersteller, die standardisierte Produkte produzieren mit standardisierten Wirkstoffgehältern und einer erhöhten Bioverfügbarkeit. Am deutschsprachigen Sektor gibt's ganz einfach im Bereich der High-End-Supplemente keinen Hersteller, der hauptsächlich auf Trademarks, so nennt man das, zurückgreift und somit dem Kunden wirklich transparent nicht nur den Wirkstoff, also nicht nur den Rohstoff liefert, sondern den Wirkstoff, der bioverfügbar auch mittels Studien belegt, funktioniert. Das heißt, der Aufwand, der dahinter betrifft, ist sehr, sehr hoch. Man muss Studien finden, die eine Wirkstoffklasse beschreiben und dann den Wirkstoff in einer gewissen Dosierung als wirksam herausstellt. Dann muss man den Rohstoffhersteller finden, der diese standardisierten Produkte am Markt bringt. Dann mixt man das Ganze zusammen und bringt es in einem Produkt auf den Markt. Sprich, diese Zusammensetzung mit patentierten, nachweislichen Wirkstoffen gibt es somit oder hat es nicht gegeben und das ist halt unser Hauptziel, Supplemente mit nachweisbaren Wirkstoffketten auf den Markt zu bringen, die noch dazu zusätzlich eine gute Verwendbarkeit haben, weil wenn man jetzt zum Beispiel in weiterer Folge das Intra als Beispiel hernimmt, dann ist es beim Intra natürlich so, dass das neben seinem ausgeklügelten Wirkmechanismus, das ja weit mehr ist als eine Energie- oder Nährstoffversorgung im Training, sondern wir maximieren die ATP-Produktion, wir buffern Laktat ab, wir fördern die Hydrierung des Muskels. Das heißt, da sind sehr, sehr viele patentierte Rohstoffe und Wirkstoffe drinnen, die aber darüber hinaus auch noch sehr verträglich und sehr süffig sind. Das heißt, die Kombination aus höchster Qualität mit einer maximalen Trinkbarkeit ist halt das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Und nach diesem Credo entwickeln wir eigentlich sämtliche Produkte, die schon am Markt sind und auch noch am Markt kommen werden.
Also ich kann aus dem, was ich getestet habe, und du wirst das hier bestätigen als Verantwortlicher bei Vario, keinerlei Werbung, ich habe nichts bekommen. Ja, ich habe es auch selber gekauft, ja. kann die Wirkung da bestätigen. Ich fand speziell die Idee, was du nochmal gesprochen hast mit dem Intra, sehr, sehr gut. Einfach auch, weil gerade mir als älterem Athleten, wird den Jüngern nicht oft anders gehen, aber mir als älteren Athleten gehen schon, wenn mal eine längere Einheit anliegt, dann auch die Energie aus und hilft mir einfach auch vom Fokus her gut über die Runden.
Ja, das ist wie gesagt der eine Einsatzgebiet, aber der zweite ist halt auch der, dass die Belastungsgrenzen aufgrund der besseren ATP-Produktion, gesteigerte NOX-Produktion bzw. fortlaufende X-Produktion, die man eventuell mit einem Pump-Booster vor dem Training eingeleitet hat, es gibt maßgebliche weitere Aspekte. Wenn du unsere Produkte anschaust, hast du immer mehrere Wirkmechanismen. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel das Meta Plus, wo viele Leute glauben, das ist ein Koffeingetränk oder nur ein Koffeinersatz. Das ist halt so viel mehr über diesen Wirkstoffkomplex mit Bitterorangen- und Grüntee-Extrakt, kommt es halt auch nachweislich zu einer gesteigerten metabolischen Rate und die Fettoxidation wird halt nachweislich auf ein höheres Niveau gesetzt. Dass da Koffein drinnen ist und dass das einen netten Koffeinputsch gibt, ist ein Aspekt dieses Produktes, aber bei Gott nicht der einzige, weil es da viel mehr um eine positive Stoffwechselmodulation geht und man im Bereich der Stoffwechselprozesse halt bei regelmäßiger Einnahme davon sehr profitiert. Zusätzlich ist es halt auch immer noch so, dass wir trotz der patentierten Rohstoffe auch schauen, dass wir mit anderen Tricks auch die Bioverfügbarkeit und die Resorption im Magen-Darm-Trakt zusätzlich noch verbessern, weil Wirkstoffe sind nur dann gut, wenn sie ankommen und dafür zu sorgen, ist halt ein ganz wesentlicher Aspekt in unserer Produktentwicklung.
Ja, also das nochmal sehr, sehr ausführlich zu dem Thema. Das ist ja nur ein Bereich und nur ein Produkt, deswegen auch mein Hinweis, da könnt ihr euch auch in Sachen Beratung, ihr werdet da auch immer eine Antwort bekommen, selbstverständlich an den Stefan wenden oder auch an die...
Ja, jederzeit.
Ja, auch an die anderen Verantwortlichen von Vayu. Und ja, also ich finde es tatsächlich interessant von dem Aspekt her. Es wird ja immer gern geschrieben, ja, den Satz finde ich ja so geil, Stefan, ne? Von Athleten für Athleten. Und dann guckst du mal dahinter und da denkst du dir, ja, welcher Athlet hat denn das entwickelt? Ja. Und hier ist es aber tatsächlich so. Ihr habt es auch ausprobiert. Und man sieht eben auch einfach, dass die Geschichte funktioniert. Ich kann das bei zwei Produkten tatsächlich auch bestätigen. Und ja, eine interessante Sache, sich dem mal zu nähern. Es ist sicherlich nicht das Produkt, was am preisgünstigsten ist, auch das muss man dazu sagen.
Aber das wäre halt auch nicht möglich.
So ja, das wäre nicht möglich. Ne? Und es ist extrem hochwertig und es ist wie bei der normalen Nahrung auch, die wir konsumieren, je hochwertiger sie ist, umso besser ist sie. Und hier ist es das Gleiche. Und letztendlich unterm Strich für das, was man bekommt, sage ich jetzt auch ganz klar von meiner Warte nach einem nochmals völlig werbefreien Test. Preis-Leistungs-Verhältnis passt hier, kann ich nur so sagen. Ja, nicht anders. Ja, Stefan, jetzt kommen wir so ganz langsam auch schon auf die Zielgerade in unserem interessanten Talk. Ich will nämlich nicht zu viel Fragen stellen, weil ich gleich noch eine Frage habe, weil die sofort kam, nachdem klar war, dass Stefan Kienzel hier an Bord sein wird. Bist du denn bereit für die Zuhörerinnen und Zuhörer von Stronger Than You in Bälde auch mal ein Q&A zum Thema Training, Ernährung, Wettkampf
mitzunehmen? Ja, sicher, überhaupt kein Problem, gerne.
Gut, dann können wir uns schon einen ganzen Teil dafür aufheben und da ist es ganz, ganz interessant, auch wenn noch Feedback jetzt hier auf unsere Episode kommt. Stefan, wenn du heute jungen Athleten, Athletin dir anschaust, die zu dir kommen und sagen, Stefan, ich möchte Wettkämpfe machen, ich möchte, dass du mich betreust für die Zukunft. Es passt auch so weit, dass man sagen kann, der packt das. Was gibst du ihm zuallererst mit auf den Weg? Was gibst du einer Athletin oder einem Athleten mit auf den Weg und sagst, das brauchen wir jetzt?
Ganz, ganz wesentlich oder wichtig ist, dass man immer mal einen realistischen Timeframe gibt, was in welcher Zeit möglich ist und was er zu erwarten hat. Es gibt nichts Schlimmeres für den Sport und was zu mehr Frustration führt als falsche Erwartungen. Das heißt, von vornherein muss eigentlich transparent klar sein, was ist im Bereich des Möglichen. Wenn das besser wird, dann freut man sich natürlich, dann ist das cool. Aber man muss von vornherein einmal sagen, was ist realistisch möglich. Und dann ist halt das wesentlichste Tool, das man mitgibt, weil auf das kommt es an, ist natürlich Konstanz, Zielstrebigkeit und Transparenz. Das sind halt so diese Sachen, die für einen Coaching-Prozess ganz, ganz wesentlich ist und die dann eigentlich auch zum Ziel führen.
Das unterschreibe ich genauso als Wettkampfcoach und denke, dass das auch schöne Schlussworte sind. Stefan, wenn man sich mit dir persönlich in Verbindung setzen möchte in Sachen Coaching, gegebenenfalls auch zu Fragen im Allgemeinen rund ums Bodybuilding oder eben auch zu eurem Projekt Vaju, wie kann man dich erreichen?
Ganz viele Wege führen nach Rom. Einerseits natürlich über meinen Instagram-Account, Boss of Outlaw. Ich beantworte eigentlich immer jede Frage, die dort kommt.
Kann ich bestätigen.
Man kann mir eine Mail schreiben, jetzt als Anfangs die Adresse vielleicht auf sk@vaju.red zum Beispiel. Das kann man machen. Man kann aber auch die Homepage meines Unternehmens anschauen. Das wäre www.bodyconsultants.at und dort einfach auf das Kontaktformular gehen. Also da gibt es viele Möglichkeiten und jeder darf sich das aussuchen, was ihm am meisten zusagt.
Vielen Dank, Stefan. Das war schön, dass du heute Gast bei Stronger Than You warst. Wie gesagt, alle Gäste sind Wunschgäste, aber das war jetzt was ein besonderer Wunschgast, einfach auch aufgrund deiner Kompetenz. Und du merkst ja, wir könnten das noch ewig ausdehnen. Machen wir auch dann in einem Q&A, wo wir speziell Fragen stellen. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst Feedback da, aber auch bei Anregungen und Rückfragen. Gerne auch Kritik. personal-trainer@gmx.eu oder auch Stronger Than You Podcast bei Instagram, aber auch gerne bei meinem persönlichen Account mann.olaf. Solltet ihr Fragen speziell an den Stefan Kienzel haben, die wir dann in dem Q&A in Bälde auch ansetzen wollen, ebenso über diese E-Mail-Adresse oder Kontakte schicken. Weiterhin auch, solange wie die Pandemie läuft, freue ich mich über jede Sprachnachricht über 01737739230. Wie geht's euch? Wie kommt ihr durch? Was habt ihr für Strategien? Wie können wir euch helfen? Ich bedanke mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern von Stronger Than You und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt negativ und bleibt gesund. Bis bald.
Macht es gut. Tschüss.